Hallo und herzlich willkommen bei Radio Ravnica Folge Nummer 61 und wie immer mit dabei der Robin. Hallo, wie geht's?
Hi, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ja, sehr, sehr gut. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wir haben wieder einiges mit dabei. Unter anderem sprechen wir über die Historic Anthology 3. Die sind mittlerweile, also beziehungsweise mittlerweile sind alle Karten davon bekannt. Dann gibt es Versandinfos endlich für Secret Lair Theros. Einige warten sogar, glaube ich, noch auf ältere. Ja, die Godzilla Lands, die ja erstmalig als Vorbestellung waren. Und Mark Rosewaters Designphilosophische Fragen. Da freue ich mich schon besonders drauf. Außerdem haben wir noch drei sehr gute Budget-Decks für Standard mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, wie die heutige Folge so verlaufen wird. Aber vorher möchte der Robin euch noch gerne etwas über tokens4tg.com erzählen.
Genau, denn auch diese Woche haben wir wieder einen Sponsor, und zwar für tokens4mtg.com. Der Platz, wo ihr online eure Lieblingstokens euch bestellen könnt von sehr, sehr guten Künstlern, die sehr, sehr schöne Artworks machen, halt eben für diese Tokens. Neben Tokens findet ihr dann noch sowas wie ja, Spielmatten und anderes, ja, Apparel, also Zusatzzeug zu Magic the Gathering. Und jetzt wird es noch sehr interessant für Zuhörer von Radio Ravnica, also ihr. Ab einer Bestellung von über 10 Euro könnt ihr mit dem Insert, also mit dem Bonuscode Radio Ravnica 1 einen Manga-Kraken-Token und mit dem Code Radio Ravnica 2 einen Toon-Kraken-Token bekommen. Das Ganze ist zeitlich exklusiv und nur über so einen Code, wie ihr ihn über uns bekommt, auf der Seite von tokens4mtg.com zu erhalten. Danke fürs Sponsoring, tokens4mtg.com. Und ja, ich glaube, dann können wir schon ins erste Thema hüpfen.
Ja. Historic Anthology 3.
Genau.
Alle Karten sind mittlerweile bekannt. Wir hatten ja vorher schon mal kurz drüber gesprochen. da wurden so ein paar Karten angeteasert. Jetzt meine Frage an dich. War das schon die Creme de la Creme, die uns da angeteasert worden ist?
So scheint es zumindest. Also es sind so ein paar Konzepte, wo wir uns vielleicht nachher noch drüber unterhalten können, was das vielleicht für die Zukunft für Standard bedeutet. Aber so der Rest ist dann, ehrlich gesagt, nicht so die ganz großen Brecher. Also ich kann ja mal so grob durchgehen, was wir so dann haben. Also die Sachen, die schon bekannt waren letzte Woche, war Phyrexian Obliterator, den wir ja schon besprochen haben letzte Woche, und natürlich Ulamog the Ceaseless Hunger. Das waren die zwei großen von quasi Tag 1. Ja, der Rest ist, wir haben ein bisschen mehr Cycling Support. Das passt ja jetzt gerade zu Ikoria sehr gut. Aber auch viele, ja, also wir haben sowas wie Momentary Blink oder Chainer's Edict, was gewissen netter Effekt ist zu haben, gerade gegen Hexproof und unzerstörbare Kreaturen. Aber wir haben schon quasi diesen Edict-Effekt in Lilianas, Lilianas Triumph, glaube ich, wo auch quasi für 2 Mana der Gegner ein Kreatur opfern muss.
Oder?
Ne, Defeat war aus Amonkhet. Oder aus Devastation. Ja. Ja, was ich meine, war aus War of the Spark, dieser Cycle von den.
Ach so, ja, das ist der Win, dann stimmt.
Genau. Und ich meine, der hätte auch den Effekt, Target Player sacrifices a creature. Hier natürlich noch die Upside, in Anführungszeichen, für 7 Mana kann man das Ganze flashbacken. Genau dasselbe halt wie Devil's Play oder Roar of the Worm und Silent Departure. Also ein ganzer Cycle von Karten, die jetzt vom Power-Level her. Also, das sind keine Karten, die man in anderen Formaten bisher so gesehen hat. Also, es sind jetzt nicht die großen Flashback-Karten wie sowas wie Faithless Looting oder sowas, was da, glaube ich, meine erste Wahl gewesen wäre. Der Rest, wir haben so einen Cycle von Legendary Enchantments in den Shrines, die, ja, ich weiß gar nicht von welchem, von Eternal Masters und von Champions von Kamigawa, da kamen die ursprünglich her. Ich bin mir unsicher, ob die auch in dem Standard damals Play wirklich gesehen haben, aber Enchantment Support ist ja allgemein immer so eine Sache, die ganz nett ist. Genau, zum Thema Cycling haben wir Gem Palm Incinerator, dann Gurm Palm Palufa, Crowsong Tusker und Tectonic Reformation. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich noch irgendwo mal gesehen habe. Aber ich meine hauptsächlich aus dem Limited von Modern Horizon. Das ist halt ist es ein bisschen schwierig irgendwie zu greifen. Also vielleicht noch interessant wäre Maze's End, eine alternative Win-Condition in dem Moment, wo man 10 verschiedene Gates quasi ins Spiel gebracht hatte. Ist natürlich ganz nett mit den Ravnica Allegiance und Gilden von Ravnica Sets, wo ganz viel Guild-Gate-Support quasi drin ist, um sich das so rauszusuchen. Eigentlich noch ganz witzig ist Mirari's Wake, ein 5-Mana Enchantment, was allen deinen Kreaturen +1/+1 gibt. Und immer wenn du ein Land für Mana tappst, bekommst du ein zusätzliches Mana in den Mana-Pool von der Typ, was dieses Land produziert. Also farbloses als farbloses. Also verdoppelt quasi jegliches Mana. Und es ist schon überraschend zu sehen, dass diese Karte, die damals, glaube ich, bei Future Sight drin war, dass die jetzt mittlerweile komplett überrannt wird von so Karten wie Wilderness Reclamation, Fires of Invention und ich glaube, der direkteste Vergleich ist tatsächlich Nissa Who Shakes the World, die ja tatsächlich dann alle Forests Mana verdoppeln lässt, aber darüber hinaus halt noch ein Planeswalker ist, der 3-3er jede Runde macht und den Gegner angreifen kann. Hier werden deine Kreaturen in Anführungszeichen nur gebufft, also mit dem +1/+1 Wert und man kann sich überlegen, ob man es spielen will. Also so aus dem ersten Moment heraus, wenn man ein grünes und ein 5-Mana-Verdoppler sucht, würde ich da, glaube ich, doch eher zu Nissa irgendwie tendieren.
Ja, also die Karte ist natürlich ein Commander Evergreen. Also die ist tatsächlich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen halt bei Token-Strategien ist sie halt unschlagbar. Also dann ein komplettes Feld zu buffen, ist halt da ziemlich, ziemlich nice. Und dann noch den Ramp dazu. Aber ja, wenn man halt nur Ramp haben möchte und sowieso eher grün spielt, dann ist eine Nissa halt auch vollkommen fein und teilweise vielleicht sogar stärker, weil es halt auch ein Planeswalker ist mit Ultimate, aber dementsprechend noch angreifbarer. Enchantment Removal ist nochmal eine andere Geschichte. Bin mal gespannt. Also ich gebe dir aber recht, dass insgesamt so, auf dem ersten Blick zumindest, das nicht so nach den krassen Karten aussieht. Also ich bin mal gespannt, was da die Brewer draus machen. Also die werden sich auf jeden Fall was dabei gedacht haben. Wenn sie schon so eine Liste von, ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau sind, 15 oder 20 Karten reinnehmen, dann haben sie sich auf jeden Fall ein bisschen mehr dabei gedacht. Gerade wenn es in das Format geht, was denen am meisten Geld macht. Und das ist halt Arena, gefühlt zumindest. Zurzeit, denke ich mal, auf jeden Fall. Und ja, ich glaube schon, dass sie sich da irgendwas bei gedacht haben. Vielleicht mit den Shrines. Vielleicht geht's ja noch mal Richtung Kamigawa in der nächsten Zeit. Und dann machen die auch noch mal ein bisschen mehr Sinn, als dass es einfach nur von jeder Farbe ein Shrine gibt und vielleicht irgendein witziger warte mal, sind das nur Enchantments sogar? Sind das nicht mal Walls?
Sind Legendary Enchantments.
Oh no, Legendary, wow. Ja, I don't know. es gibt da bestimmt irgendeine Taktik drumherum. Ja. Ich bin nicht bekannt für dafür, der beste Deckbauer zu sein. Deswegen, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Worauf ich mich freue zum Beispiel ist Temperate Steel. Artifact Creatures you control get +2/+2. Das ist witzig, weil ich so ein Tier 3 oder Tier 2,5 Artefakt-Deck im Standard auf Arena habe und spiele. Und ich glaube, mit den richtigen Karten-Buffs kann man das schon relativ gut pumpen, das Deck.
Ja, das definitiv. Vor allen Dingen, wir bekommen ja auch noch Amonkhet Remaster. Und je nachdem, wenn wir dann irgendwann bei Kaladesh Remaster sind, hast du dann auch wieder Bowmet Courier und gewiss noch ein paar andere sehr gute Artefakte. Also so ein Artefakt-Affinity-mäßiges Deck, so ein Aggro-Deck, könnte ich mir sehr gut mit dem hier vorstellen. Also, weil auch gerade alle Artefakt-Kreaturen bekommen +2/+2, ist natürlich schon ein sehr großer Buff. Also ist ja mehr als ein normaler Lord eigentlich quasi hat. Von daher auf jeden Fall mal interessant, was da alles bei rumkommt. Tatsächlich noch ein anderer Punkt, den ich noch anspringen wollte, ist gerade eben diese Remasters. Also vielleicht ist ja auch diese Anthology diesbezüglich auch schon ein bisschen downgegradet, weil man ja schon im Hinterkopf hat, okay, wir wollen auf Pioneer umrüsten, wir wollen so langsam Karten reinbringen, die eben für dieses Format legal werden oder legal sind und sich so rückwärts weiterarbeiten. Und vielleicht ist das halt wirklich so, dass man jetzt weniger versucht zu gucken, okay, was für starke Karten können in Historic reinkommen, sondern vielmehr, was für Karten sind so Basiswerte, sind so die Tier-2-Strategien, die man in Historic so bauen kann, wie du vielleicht aktuell ein Artefakt-Deck oder ein Shrine- oder Enchantment-Deck mit dem Wissen, dass in Zukunft nicht nur neue Standard-Sets in Format reinkommen, sondern eben auch diese Remastered-Sets mit reinkommen, auf den Weg hin, dass man sich zu Pioneer dann arbeitet. Also es wäre vielleicht doch so eine Überlegung, warum ich sagen könnte, dass halt, oder warum man sich jetzt hier von großen, den ganz großen Karten abseits von Ulamog und den, was hatte ich eben noch?
Obliterator.
Den Obliterator, genau. Genau, dass man da halt einfach so ein bisschen was dann noch übrig hat, damit man sich auf die anderen Sets quasi freut. Ist es denn was? Ist es eine Sammlung von Karten, die für dich 4000 Gems oder 2500 Gold auf der Magic Arena denn wert ist?
25.000 Gold, oder?
Was habe ich denn gesagt?
2500.
Ach so, nee, 25.000 Gold, ja, genau.
Also ich meine, ich habe es ja schon das letzte Mal angeteasert. Also wenn es halt Historic permanent halt wirklich kommt mit einem Ranked, ist sowas für mich auf jeden Fall interessant. Problem ist mittlerweile, dadurch, dass ich viel Limited spiele, habe ich nicht mehr so viele Gems und nicht mehr so viel Gold, was ich früher mal echt gehortet habe. Mal gucken, ob ich es mir kaufen werde. Ich weiß es noch nicht. Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Ich habe mir die ersten zwei ja auch nicht geholt. Und dann werde ich mir wahrscheinlich dann doch eher einfach Wildcards investieren, wenn ich denn mir daraus irgendwas bauen möchte. Wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher.
Genau, das ist tatsächlich auch was man nicht vergessen darf. Man kann all diese Karten auch ganz normal mit Wildcards quasi holen. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob ich da von Gebrauch machen werde. Ich bin halt immer noch so sehr der Wildcard-Armut verfallen und habe da meinen Weg noch nicht so ganz rausgefunden. Also, ich sag mal, die Chancen stehen, glaube ich, einen Tacken höher, dass ich mir jetzt hier das Bundle einmal kaufe und gut ist. Aber so richtig super excited über die Sammlung von den 27 Karten bin ich da jetzt tatsächlich nicht. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht heißt das ja auch, dass wir Flashback wieder in einem zukünftigen Standardset bekommen. Oder dass wir, wirklich, wie du schon meintest, mit Kamigawa vielleicht einen neuen Cycle von Shrines, von zweifarbigen Shrines oder sowas kriegen.
Ich meine auch nicht mal unbedingt, dass wir Shrines bekommen, aber ich hoffe einfach, dass es nochmal nach Kamigawa geht. Ich glaube, das war einfach meine Hoffnung.
Ja, also, wer weiß, vielleicht ist es ja tatsächlich dann irgendwann soweit. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, weil ich habe ja die original Kamigawa-Sets nicht wirklich mitbekommen. Und
bei mir genauso.
So ein bisschen dieses japanische angehauchte oder chinesische angehauchte finde ich tatsächlich schon ganz interessant auf jeden Fall. Ja, wollen wir dann weitergehen zu den Versandinformationen von den Secret Lairs?
Ja.
Alles klar. Dann fangen wir erstmal mit den älteren an. Und zwar Theros Stargazing Orders. Da gab es eine neue Information von Wizards of the Coast, die jetzt quasi gesagt hat, dass alle Bestellungen im Juni verschickt werden. Das Ganze natürlich aufgrund der Covid-19-Pandemie, dass das logistisch alles etwas problematisch war, gerade dass diese ja noch aus Amerika kommen und dann von dort aus eben nach Europa und in die Welt verschickt werden müssen. In den nächsten 3 Wochen, so heißt es hier, wird es quasi mehr präzisere Angaben geben. Und dann wird es auch nochmal eine neue News geben. Das Ganze wurde gepostet von Supreme MTG im Magic TCG Subreddit. Und hast du dir damals Theros Stargazing bestellt?
Ich glaube, ohne jetzt weiter drüber nachzudenken, glaube ich, dass ich mir nur das allererste Bundle geholt habe und danach nicht mehr, weil es mir einfach zu viel war und für mich oft auch zu irrelevant. Also das Theros hätte ich, also den Theros Drop hätte ich mir vielleicht geholt, aber auch da war das dann auch wieder zu viel Geld. Also ich so viel Geld habe ich jetzt nicht, dass ich sagen kann, ich hole mir jetzt alle Produkte, die so auf den Markt kommen. Und es war mir dann einfach zu viel. Also es gab auch mal eine Umfrage dazu, wie oft wünscht ihr euch Secret Lairs? Habe ich halt angeklickt, einmal im Jahr. So um Weihnachten rum, klar, da kann man sich das mal schenken lassen oder man beschenkt sich selber. Aber jeden Monat oder mehrfach im Monat Holy moly, das ist einfach zu viel. Das und dann sieht man halt noch dazu, dass sie wirklich in Verzug kommen, jetzt natürlich auch durch die Pandemie. Aber ich meine jetzt nicht nur in Verzug von Versand, sondern auch von der Qualität der Karten. Ich hatte selbst bei der allerersten Bestellung hatte ich ein paar Probleme mit meinen Karten. Also die waren auch nicht so hundertprozentig fein und es ist halt einfach schade, ne?
Ja, gerade der Punkt, den finde ich dann schon sehr störend. Vor allen Dingen, weil ich dann auch Geschichten gehört habe, dass sich dann der Support anstellt, die zu refunden und so weiter. Wenn man halt wirklich nachweisen kann, okay, die sind in keinem zu akzeptierenden Zustand. Also die sehen einmal aus wie Pringles-Chips oder haben irgendwie weiße Ränder, als ob die gerade aus Revised kommen oder so, weil sie schon so abgenagt sind. Also es sind alles so Sachen, wo ich dann denke, nee, da kann man jetzt nicht argumentieren, dass man sagt, okay, nee, das ist halt irgendwie eine andere Produktline, das refunden wir nicht. Andere Stories im Reddit unter anderem oder im, ich glaube, MTG Finance Reddit sogar, haben dann beschrieben, dass quasi eine komplette Bestellung verloren gegangen ist und dementsprechend dann 3 Collectors Booster denen geschickt wurde, sozusagen als, hier, wir können euch jetzt nicht das Geld zurückgeben, aber hier habt ihr 3 Premium-Produkte in dicken Anführungszeichen. Wo sich dann auch der Typ, der das bekommen hat, so aufgeregt hat, okay, super, ich habe jetzt hier für fast 80 Euro Secret Lairs bestellt und ich bekomme 3 Collectors Booster.
Ja.
Und das geht halt meiner Meinung nach gar nicht. Vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung könnte sein, dass wir die Ankündigung bekommen haben, dass die Godzilla-Länder, die auch schon bestellbar waren, dass die jetzt innerhalb von Europa abgehandelt und versandt werden. Also das Ding ist, der Link, der da, glaube ich, hinzugefügt wurde, der funktioniert nicht mehr, also von dem Tweet. Deswegen kann ich jetzt, und ich habe auch keine anderen weiteren Informationen gefunden. Ich nehme mal an, das bedeutet, dass diese Karten in Europa auch hergestellt werden. Und das wäre ja zumindest schon mal gut, weil allgemein die Pressen oder die Kartenpressen in Belgien haben ja einen besseren Ruf als die in Amerika. Und vielleicht.
Deutlich. Das ist genau. So krass. Das ist mir letztens noch mal aufgefallen, wie krass hoch die Preise in Amerika sind. Die haben ja ein etwas anderes System. Also wir haben ja wirklich, kriegen die Karten fast zu dem gleichen Preis wie die Großhändler, es gibt ja quasi die Großhändler, die Distributoren, die das an die anderen Händler, also an die Online-Shops und sowas weitergeben. Und fast den Preis, den der Online-Shop bezahlt, haben wir als Verbraucher mit vielleicht 1, 2, 3 Euro Aufpreis. Und das ist in Amerika irgendwie ganz anders. Und deswegen sind die bei uns günstiger und haben eine bessere Qualität. Das ist etwas, da komme ich einfach nicht drauf klar.
Ja. Das ist vor allen Dingen, also.
Jedes Mal, wenn dann solche Produkte aus Amerika kommen, wie früher noch die Bundle, mittlerweile kommen die ja auch aus Europa. Und jetzt halt die Secret Layer, denke ich mir so, Alter, ja. Kein Wunder, dass ihr euch über das Curling und sowas beschwert. Das ist halt bei uns nicht so ein großes Thema.
Ja, aber tatsächlich, also ich habe gerade nochmal in der Originalankündigung nachgeschaut und hier steht, the European facility will ship to the following countries und dann ist halt hier die Liste der europäischen Sachen und ich gehe mal wirklich davon aus, dass halt diese Secret Lairs dann in Belgien gedruckt werden und dementsprechend dann hoffentlich, ich werde halt mal ein Auge auf die Qualität und wie sich die Leute darüber beschweren oder nicht beschweren. Deutlich höher sein wird und natürlich dann geringere Wartezeiten damit vermutlich in Verbindung dann sind. Allgemein Secret Lairs, ich finde es so, also, wie hat sich deine Meinung noch weiter irgendwie verändert seit dem ursprünglichen Release von den Sets? Ist dir das jetzt, also ich sag mal so, bist du okay damit, ohne dass du dir die selbst kaufst oder ist es tatsächlich mittlerweile so ein Punkt, wo du denkst, okay, das nervt dich jetzt mittlerweile wirklich und du hast da eigentlich keinen Bock mehr drauf.
Secret Lair.
Genau.
Meinst du jetzt, ne? Ich bin, also von den Godzilla Lands war ich noch mal so ganz kurz getriggert, weil Lands ja so mein persönliche Favorite sind. Und weil sie halt aus Europa kommen und ich das halt gerne testen wollte, aber irgendwie habe ich mir dann gedacht so, Alter, es sind halt auch einfach nur 5 Basic Lands und der Preis dafür ist halt einfach hoch und dann kommt noch, also eigentlich glaube ich, letzten Endes war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, 8 Euro Versandkosten oder was, glaube ich, hat das gekostet oder sowas. Da habe ich mir gedacht, Alter, nee, das bezahle ich nicht. Wir sind innerhalb von Europa, da könnt ihr auch mal für dieses Produkt in dem Preissegment kostenlosen Versand anbieten, gerade wenn es wirklich aus Belgien kommen sollte, aus der Druckerei. Da denke ich mir so, muss nicht sein. Und da war so der Moment, wo ich mir gesagt habe, nee, dann halt nicht. Und ja, deswegen, ja, was sage ich mittlerweile so? Ich glaube, es ist immer noch so, dass ich sage, hey, es ist ein Premium-Produkt und wenn du es nicht haben willst, kauf es dir nicht und gut ist. Aber auf der anderen Seite rege ich mich halt natürlich drüber auf, wenn Produkte nicht eine entsprechende Qualität haben. Ja. Man kann nicht sagen, hey, ich druck was und das sieht voll cool aus und wir zeigen euch natürlich nicht, wie die Karten später aussehen werden, sondern nur die, ja, die, wie soll ich sagen, die Online-Kartenversion, also nicht ein abfotografiertes Foto von dem endgültigen Produkt. Und das endgültige Produkt sieht dann halt einfach so aus, dass es gecurlt ist und beschädigt ist und so weiter und so fort. Dann denke ich mir so, das ist halt echt etwas, über das ich mich aufrege, auch wenn ich das Produkt nicht kaufe. Die Sache ist natürlich, jetzt, wo es aus Europa kommt, bin ich mal gespannt. Vielleicht ändert sich da ja wirklich was für uns und dann ja, wäre mir das auch eigentlich wieder egal. Und dann würde ich auch wieder auf dem Standpunkt sein, hey, es ist ein Premium-Produkt, wenn du es nicht haben willst, kauf es dir nicht. Genauso sehe ich das ja jetzt momentan. Ich kauf es mir jetzt halt momentan auch nicht. Und ja, gut. Hm. Ich hoffe natürlich, dass sie dann nicht anfangen, zu viele Produkte auf den Markt zu werfen und das dann nicht funktioniert mit anderen Produkten. Zum Beispiel bei Theros fand ich es halt sehr schwierig, dass in den Collectors-Boostern so viele von diesen Constellation-Karten drin waren. Beziehungsweise dadurch, dass es nicht so viele verschiedene gab und zwei Constellation-Karten oder Enchantment-Karten pro Collectors-Booster drinne waren, hatte ich das Gefühl, du hast ein Display aufgemacht und hattest halt schon irgendwie von diesen ganzen Ankommen zum Playset. Und das macht halt einfach die Value bei den normalen Displays kaputt. Worauf ich hinaus will, ist, die sollten halt nicht so viel Energie darauf verwenden, auf Dinge, die vielleicht noch nicht, also wenn das Kernprodukt noch nicht richtig funktioniert, so.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde es, also bei Secret Lair, das, was mich am meisten stört, also ich mit den Produkten und dem grundsätzlichen Konzept, dass es Premium-Produkte gibt mit wenigen Karten für einen höheren Preis, habe ich eigentlich kein Problem mit. Das Einzige, was mich nervt daran, ist, dass so ein Weg weird wird, wie Wizards of the Coast profitieren kann vom Secondary Market, ohne dass halt tatsächlich irgendwie, dass sie sich tatsächlich mit den rechtlichen oder mit den anderen Gegebenheiten irgendwie auseinandersetzen können. Sie können immer noch in der PR quasi sagen, sie ignorieren den Secondary Market, der ist nicht wichtig für sie. Gleichzeitig aber Premium-Produkte so pricen oder mit dem Preis so versehen, dass es sich gerade so lohnt, also meistens so 10% günstiger sind als irgendwie der gebrauchte Markt, also bei Bitter Blossoms vom ersten Bundle aus. Da konnte man es, glaube ich, sehr gut sehen, was, glaube ich, so 10% oder 20% unter dem eigentlichen Gebrauchtmarkt war. Und im Endeffekt haben sie mit diesem Secret Lair Bundle Bitter Blossoms einfach so direkt an die Leute verkauft. Ein ähnliches Ding ist es bei den Secret Lair Ultimate Edition Fetchländer. Die wären auch nicht so hoch im Preis gewesen, wenn Fetchländer nicht super teuer sind.
Ja, wir haben jetzt Top-Künstler und jeder Künstler, jedes Artwork ist ein anderer Künstler und dann machen wir das in so einem Aktenkoffer mit Plastik noch drumrum.
Als ob das bei den Godzilla Lands nicht auch so wäre. Da haben die ja sogar auch die 5 Künstler hier nochmal extra. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Also man kann es nicht wirklich.
Es ist halt wirklich, also wenn man nicht gerade auf den Kopf gefallen ist, sieht man halt wirklich, okay, das kostet so und so viel, rechnen wir zusammen und dann gucken wir das, was natürlich noch ein bisschen besonderer machen. Das muss ja irgendwie rechtfertigbar sein, der Preis. Mm. Und dann hauen wir das raus und haben halt eine viel höhere Gewinnmarge.
Ja, und das ist so ein bisschen das, wo ich halt denke, dass das ist keine gesunde Richtung, die Wizards of the Coast steuert, vom Abgreifen des Secondary Markets, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Und ich bin halt gespannt, wie weit das halt noch geht. Ob man halt wirklich dann Secret Lair Evergreens hat von irgendwelchen seien es irgendwelche Schockländer oder sowas, die dann konstant für einen festen Preis verfügbar sind für alle Leute. Oder irgendwelche Playables oder irgendwie ein Playset Thoughtseize kostet dann so und so viel. Und ich mag nicht, dass das quasi bedeutet für Wizards of the Coast, dass sie gar nichts am Secondary-Marktpreis verändern müssen. Also warum muss man Fetchländer quasi oder andere Karten, ich will mich nicht immer an den Fetchländern irgendwie festbeißen, aber sagen wir zum Beispiel mal irgendwie ein Thoughtseize. Müssen wir den Thoughtseize wirklich reprinten, wenn wir auch von dem hohen Preis profitieren können, indem wir anstatt 40 Euro pro Thoughtseize eine 30-Euro-Variante über Secret Lair anbieten? Und das scheint sich im längeren Verlauf mehr für Wizards zu lohnen, als tatsächlich das Format oder Magic einigermaßen günstig zu halten. Und das ist so ein bisschen der größte Kritikpunkt, den ich an Secret Lair habe. Neben der Tatsache, dass es ja ja, dann von der Qualität so ein bisschen ausbaufähiger sein könnte, auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt, wie sich das weiter verhalten wird und vor allen Dingen, wann so eine Secret Lair kommt, auch von den regulären, wo man irgendwie sagt, okay, das Ganze wird, das Ganze nimmt gerade überhand und das wollen wir jetzt nicht mehr.
Ja, also es ist immer noch ein heiß diskutiertes Thema, Secret Lair. Ich finde die Grundidee nicht schlecht, aber die Umsetzung finde ich halt noch nicht gut. Und es ist dieses typische Try and Error von Wizards. Mhm. Wir gucken mal, es kam ganz gut an, dann machen wir das jetzt monatlich. Naja, schaffen wir nicht so ganz. Ja. Und müssen wir wieder ein bisschen zurückfahren und so. Das ist so, also ich weiß nicht. Es ist halt für so eine große Firma gefühlt. Mhm. Ist Try and Error irgendwie nicht das richtige System, finde ich. Aber nun gut. Ich hoffe halt einfach, dass die Qualität stimmt und dass der Rhythmus für mich ein bisschen besser wird. Und dann kaufe ich mir vielleicht auch noch mal das ein oder andere Produkt. Mal gucken.
Ja. Okay, dann gehen wir mal zu Mark Rosewaters Designphilosophische Fragen. Und zwar, er hat das immer betitelt mit Inquiring Minds Want to Know. Und dann die erste Frage, die er in dieser Serie quasi geschickt hatte, war What do you think of the world of Ikoria? Und da gab es die Antwortmöglichkeit, it's great, it's good, it's okay, I don't like it. Und darunter auch viele Kommentare, die tatsächlich in diesem Fall sehr interessant sind, weil Mark Rosewater auch persönlich damit antwortet. Aber vielleicht mal kurz gesagt, wie findest du denn die Welt von Ikoria, von dem, was du jetzt mitbekommen hast?
Ich habe tatsächlich auch an der Umfrage teilgenommen und ich habe mit It's Good geantwortet. Mhm. Ich find Ikoria ist schon ein cooler Plane. Also die haben sich da wirklich Gedanken gemacht mit den Monstern und wie können wir Monster erschaffen und wie soll das Ganze aussehen und sowas. Also ich finde es immer ganz okay. Ganz gut umgesetzt, also wirklich, wirklich solide gemacht, wie die sich Welten halt überlegen. Womit ich irgendwie ein Problem hatte, war mit Vivian in dem Set. Mhm. Und mit dem Trailer hatte ich Probleme, weil der Trailer ist für mich auch immer so das Aushängeschild des Sets, weil das mir halt Lust auf das Set machen soll. Und ich habe mich auch ein bisschen mit der Story beschäftigt und das war halt, wo mir Vivian halt irgendwie nicht so gut gefallen hat da drinne. Und insgesamt habe ich irgendwie das Gefühl, so der erste Eindruck, mein Bauchgefühl hat einfach gesagt, es ist nicht das krasse Set, wie zum Beispiel damals für mich War of the Spark war, aber es ist auch wirklich, es ist solide. Ja. Also es ist nicht schlecht, definitiv nicht.
Ja, ich bin da, glaube ich, in einem ganz ähnlichen Territorium. Also ich habe auch angeklickt, it's good. Zugegebenermaßen habe ich es auch mehr auf die auf das Design des Sets als solches quasi fokussiert. Aber also gerade mit der Welt von Ikoria, also von der Lore-Perspektive und von dem Plane und was man damit machen kann, wirkt es schon sehr, und ich glaube, das ist halt zwangsläufig die Art und Weise, wenn man Set by Set vorgeht und nicht mehr in Blöcken denkt, dass es sehr unterentwickelt wirkt. Also es wirkt halt wirklich wie so eine, also Ikoria wirkt so ein bisschen wie eine Bierdeckelbeschreibung von Ikoria. Also es sind große Monster und es sind Monsterjäger und es sind ein paar Menschen da. Aber es ist nicht mehr diese komplexe Struktur, wie es vielleicht bei Ravnica ist, wo du Gilden hast und es ist eine Stadtplane und es gibt verschiedene Funktionen von den verschiedenen Gilden und du weißt, welche Gilde steht was. Hier bin ich mir nicht mal sicher, ob die Menschen eine Unit sind, ob die irgendwie alle zusammenhalten. Weil der General Kenobi oder wie der heißt, der wirkt komplett anders wie zum Beispiel Venota, die ja selbst mit Monsterjägern irgendwie zusammenarbeitet. Und dann gibt es ja noch irgendwie diesen Sheffield, diesen schwarz-grünen Legendary Human, der wieder komplett anders wirkt und zu einer dritten Fraktion vielleicht gehört. Und das ist irgendwie alles so, ja. Also ich meine, er sagte auch in einem der Kommentare, es ist kein Fraktionsset, also dieser Aspekt ist nicht so wichtig für das Set. Aber halt ähnlich auch bei den Monstern. Also es scheint nicht so einen wirklichen Bösewicht zu geben oder einen wirklichen Gegner zu geben. Da muss ich halt sagen, okay, es ist eine coole Idee und ich glaube, daraus kann man auch ein bisschen was machen. Aber es wirkt halt rein von der Story und vom Worldbuilding her ein kleines bisschen unterentwickelt. Also das ist halt auch der Punkt, wo ich dann sagen würde, okay, auch das sieht man, glaube ich, beim Trailer, wie du schon meintest, so. Das ist halt, sie wollten so ein Feeling rüberbringen, aber über dieses Feeling ist nicht viel mehr drin. Also es ist nicht dieses, dass du mit Vivian irgendwas verbindest, wo du denkst, wow, krass, es macht vollkommen Sinn, dass sie da ist. Und sie hat diese Verbindung mit diesem Monster, was sie da in dem Trailer gezeigt hat, sondern das Ganze kommt jetzt so aus wie Kai aus der Kiste so. Jetzt ist es halt nur mal so, deal with it. Und das war's quasi. Aber ja.
Ja. Ja, der eigentliche Böse ist ja tatsächlich der Luca in der Story. Aber ich finde auch, dass das nicht ganz so gut. Also im Trailer kommt's gar nicht rüber, klar. Ich meine, der soll ja erstmal ein bisschen anteasern. Aber vergleich einfach mal den War of the Spark Trailer und den Ikoria Trailer. Klar, War of the Spark war halt, glaube ich, für viele einfach auch, weil es lore-mäßig top-notch war. Aber das hat halt genau angeteasert, worum es geht. Es geht um diesen Fight zwischen Bolas und allen anderen, und noch Intrigen wurden sogar mit eingewoben in einen ganz kurzen Trailer. Und das alles gut und spannend und mitreißend erzählt. Im Gegensatz zu Ikoria, wie wir schon gesagt hatten, dieser Trailer, hey, wir packen da jetzt irgendwie so eine Rockmusik drüber und Vivian kommt da und Menschen hauen ab vor den Monstern, aber Vivian killt die Monster. Und das ist eigentlich ganz gegen der Lore, die dahinter ist. Denn Vivian sagt, das Leben jeder Kreatur ist wichtiger als das der Menschen. Und so sieht das ja so aus, als würde sie irgendwie eigentlich die Menschen beschützen, was eigentlich auch so nicht wirklich richtig ist. Wobei es gibt halt diesen Turning Point, wo sie gegen Luca kämpft. Das könnte natürlich sein, dass das so der Moment war, weil der Luca kann mit dem Ozolith, den merkt er, dass er quasi die Kreaturen befehligen kann. Also der kann die quasi sich gehörig machen. Und er hat halt fangen wir mal ganz kurz von vorne ein. Ich mach mal so eine 2 Minuten Lore-Geschichten-Zusammenfassung. Luca ist halt jemand, der so ein aufstrebender Soldat, und der möchte halt, so wie General Kudrow, der quasi der Boss der Armee ist von den Menschen, möchte der halt auch einen hohen Rang haben und Anerkennung und so weiter und so fort. Und um stärker zu werden, geht er halt auf eine Journey, also er geht quasi raus und guckt halt, was da Sache ist, und will halt einfach stärker werden. Aber dann findet er halt einen Tiger, den sieht man auch auf verschiedenen Artworks von den Karten. Das ist dieser fliegende 3-4 weiße Tiger, Tiger, Katze, was auch immer. Den findet er halt und hat so eine Verbindung zu dem. Und diese Verbindung gibt's nur auf Ikoria, zwischen Mensch und Tier, so eine ganz krasse. Ich glaube, Aldua oder so heißt die. Und ist quasi mit dem fürs Leben verbunden, mit dieser Kreatur. Das ist dann einfach so. Die Und er kommt dann halt zurück und will das halt den General Kudrow erklären und sagen, hey, die können uns helfen, gegen die anderen Monster zu kämpfen und sowas. Und General Kudrow sagt halt, ja, nur ein Todesmonster ist ein gutes Monster. Und dann gibt's auch diesen Heartless Act, die Karte, wo der halt quasi seinen Tiger hinrichten lässt. Wobei zumindest aus dem, was ich gelesen habe, nicht so 100% eindeutig war, ob er wirklich hingerichtet worden ist, der Tiger, oder nicht. Ich glaube allerdings schon, aber ich so 100, also es steht nicht da und dann stirbt er, sondern he orders an act of cruelty oder sowas steht halt da in der Lore, also, und ich weiß jetzt nicht ganz genau. Also wie gesagt, steht da nicht, dass er dann stirbt, aber man geht halt, also ich gehe schon davon aus. Und dann ist er halt total sauer. Aber warte mal, vorher ist es noch so, dass er halt Vivian, warte mal. Nee, stimmt, vor dem Töten ist es so, dass er halt zurückgeht, wird aber verstoßen wegen diesem Bond, also wegen dieser Verbindung zu dem Monster, wird er mit dem Monster verstoßen. Und dann trifft er auf Vivian, und Vivian hilft ihm halt, weil der auch, weil er so eine starke Verbindung zu diesem Tier hat und er die Vivian das so cool findet. Dann hilft ihm, und dass sie quasi als Team und zusammenkämpfen können. Und dann kommt das mit dem Ozolith. Dass er die ganzen Monster kontrollieren kann. Dann geht er zurück zur Stadt und will dem Kudrow sagen, hey, ich kann alle Monster kontrollieren und wir können quasi die Plane so beherrschen. Und dann sagt er, nee, das geht nicht und so. Und dann tötet er halt den Tiger. Dann wird er irgendwie total sauer. Also der Luca holt sich alle, so ganz viele Monster vom Plane und will halt die Stadt angreifen, im Sinne von, ich muss General Kudrow killen, denn dann kann ich hier quasi herrschen und kann für ein besseres Leben für die Menschen sorgen. Und weil er halt irgendwie die Monster so in den Krieg führt, und die so für sich kämpfen lässt und die halt quasi alle sterben, sagt die Vivian, alles klar, das geht so nicht, und hilft den Menschen, glaube ich. Das könnte dieser Moment sein, den wir im Trailer sehen, wo die Menschen fliehen und Vivian kommt und gegen das Monster kämpft. Das könnte dieser Moment sein. Und dann ist es halt so, dass sie wirklich auch es schafft. Also eigentlich war Dunrith die Stadt schon verloren, aber dann kommt halt die Vivian und rettet die. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, dieser Trailer-Moment. Und dann verliert halt Luca den Kampf. Und dann ist ja diesen Zyklon, diese rote Rare-Karte, die das spiegelt die unheimliche Kraft von Luca wieder, wie er quasi eigentlich dann erst zum Planeswalker wird, also müsste ich eigentlich, glaube ich eigentlich. Weil eigentlich war das früher so, dass wenn die das erste Mal geplaneswalkt sind, sind sie dann auch eigentlich erst Planeswalker. Also wenn sich das Funken entzündet hat, sind sie das erste Mal geplaneswalkt. So kenne ich das zumindest von früher. Und der ist halt dann quasi, hat diesen Ozolith also benutzt und Kraft in sich gesogen, und dann ist das quasi alles explodiert und dann ist er das erste Mal geplaneswalkt und damit ist die Story eigentlich vorbei. Was auch irgendwie wieder gegen die Karte spricht mit Luca und dem Tiger auf dem Bild, weil der Tiger ja eigentlich dann schon weg sein sollte. Aber so zu 100% ist es dann auch nicht, weiß ich es auch nicht. Ja. Das liegt natürlich daran, dass ich nicht das komplette Buch, es gibt ja ein E-Book, was man lesen könnte, das habe ich nicht gelesen, sondern es gibt auch eine Story-Nacherzählung von auf der Wizards-Seite selber, die ich mir halt durchgelesen habe. Und ja, das ist so ein bisschen die Story, und mir gefällt halt die Vivian da drin nicht wirklich, wie du schon gesagt hast, sie ist halt auf einmal einfach da. Sie möchte halt angeblich einfach die Monster da studieren, weil die ja da irgendwie so besonders sind. Sie ist auf einmal da und ja, irgendwie gefällt mir der Charakter nicht so gut. Und ja, die Story ist an sich auch, ja, ist halt cool, aber auch nichts super krass Besonderes. Und ja.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde nochmal, also erstmal danke für die Zusammenfassung. Ich finde, also ich habe mehr gelernt.
Ich hoffe, in meinem Kopf hat sich das ein bisschen verwirrender angehört. Hoffentlich habt ihr das verstanden, was ich
meinte. Ja, also ich weiß, glaube ich, grob, worum es halt geht. Also dieses, ne, wie weit geht Freundschaft, Thematik und so weiter. Und dann darf man Kontrolle verwenden, um seine Ziele zu erreichen und so. Das sind ja quasi Themen, die man auch in anderen Filmen und sowas auch mal irgendwie mit drin hat. Und ich finde das irgendwie interessant. Ich muss aber dazu sagen, das kam so überhaupt nicht durch die Karten und durch das, was ich bisher irgendwie von Ikora gesehen habe, so wirklich ran. Ich dachte halt, diese Legends hätten eine größere Rolle und die wären irgendwie so die Main Player im Spiel. Und ich habe eben noch mal über die Trailer nachgedacht. Zum Beispiel, jetzt quasi War of the Spark Trailer mit dem zu vergleichen, ist schon, fast unfair, so gesehen. Aber ich finde es halt interessant, wenn man es auch vergleicht mit Theros oder Throne of Eldraine. Denn dort hast du ja quasi noch die Grundthematik, die bei Throne of Eldraine ist ja dieses, Märchen, diese Grimm-Märchen und so weiter, nur halt in unschön und in einen weirden Twist mit drin und so ein bisschen düster und so weiter. Und ich finde, das kommt sehr gut mit diesen Lebkuchenmännchen sehr gut rüber. Mhm. Und sowas ist mir schon bei Theros Beyond Death und jetzt auch bei dem Ikoria-Trailer fehlt dieses Element von wegen, worum geht's jetzt hier genau und was ist die Thematik? Und das wird halt immer, also ich glaube, das ist halt wirklich eine logische Konsequenz daraus, dass man halt sagt, okay, wir haben nur noch eine begrenzte Zeit, um quasi eine komplett neue Welt zu etablieren, komplett neue Charaktere, komplett neue Motivationen auszuarbeiten. Und dadurch, dass wir halt jetzt nicht mehr wie Ravnica-Block oder Amonkhet-Block oder sowas dann haben, wo man sich länger auf so eine Welt darauf einlassen kann, leidet da, glaube ich, ein bisschen die Welt drunter. Das ist mir gerade noch eingefallen, das wollte ich noch eben loswerden. Aber noch, wir gehen mal eben zu den anderen Fragen. Und zwar die nächste Frage danach war, wenn es quasi einen Konflikt gibt zwischen Innovation von Kartenmechaniken und Balance des Spiels im Allgemeinen, welche der beiden soll quasi priorisiert werden, wenn es um Research und Development geht? Also ich glaube, man kann es ganz gut sehen, Companion ist im Vakuum eine coole Mechanik, hat aber die Balance des Spiels komplett umgeworfen. Und also ich glaube, das ist der Auslöser dieser Fragen. Wie stehst du denn zu der Frage? Was würdest du da sagen?
Ja, also momentan würde ich auch eher sagen Balance. Also ich glaube, das Problem, was die haben, ist, wenn so ein Set rauskommt, was halt einfach nicht so stark ist, wie früher das ganz normal war, dass einfach mal ein stärkeres Set rauskam, dann kam mal wieder ein schwächeres Set raus, dann geht auch oftmals die Lust bei vielen Leuten flöten, weil man sich so sagt, so, ja, das neue Set, das neue Core-Set ist irgendwie nicht so interessant, also sind ja keine guten Karten drin, warum soll ich das überhaupt spielen, dann setze ich da mal aus und ach, dann interessiere ich mich vielleicht für das nächste Set schon gar nicht mehr, oder, ja, das ist halt, glaube ich, ein richtig, richtiges Problem, die Balance zu finden zwischen Balance im Set und eine Innovation rauszubringen, die halt neue Spieler dazu bringt, das cool zu finden, dass da viel drüber geredet wird, dass Leute wieder dazukommen. Und ich glaube, das ist extrem schwierig. Momentan sind wir aber an einem Punkt, wo sie es wirklich übertrieben haben mit den Companions. Und ich sagen würde, ja, das ist halt irgendwie blöd. Also einerseits, wir hatten mal vor längerer Zeit mal drüber gesprochen, dass sie Strategien rausbringen. Zum Beispiel kommt dann Human Support oder keine Ahnung. Immer wenn eine neue Thematik rauskam, war das Tier 2. Niemals Tier 1. Und jetzt haben sie halt eine Mechanik rausgebracht mit Companions und die ist halt Tier 1. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass immer wenn die früher was rausgebracht haben, war das so fürs Pre-Release nice, also für Limited cool und halt für Küchentisch irgendwie ganz cool. Aber so wirklich competitive sind viele Strategien dann nicht gewesen. Zumindest nur so ein Teil, niemals zu 100%. Und jetzt ist es halt wirklich so, alles klar, Companions, Restriktionen, baue ich mir ein Deck drum, alles klar, Companion, und das ist jetzt mein Deck. Und auch noch ein paar andere Companions machen genau das. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, es wird dann halt einfach too much, wenn man das Gefühl hat, das komplette Spiel bis hin zu Vintage wird umgeworfen mit jedem neuen Set. Mhm. Das ist halt einfach so, wie für mich halt momentan, muss ich natürlich ehrlich sagen, die Newbie-Sicht von mir auf Yu-Gi-Oh! Ist. Mhm. Weil das ist halt so das Gefühl, was ich kriege, wenn ich lese mal so ein bisschen bei Facebook mit und wenn da Leute diskutieren, das interessiert mich halt so ein bisschen, um auch bei anderen TCGs auf dem Laufenden zu bleiben. Und viele Leute, die halt von Yu-Gi-Oh! Zu Magic wechseln, sagen halt einfach, es kann halt nicht sein, dass, wenn ein neues Set rauskommt, alles andere über den Haufen geworfen wird und meine Karten ich einfach nicht mehr benutzen kann. Und bei Yu-Gi-Oh! Gibt's ja, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig weiß, nicht verschiedene Formate, sondern es gibt halt ein großes Format. Und wenn da halt was Neues rauskommt, also da eine neue Innovation da ist, was halt eigentlich mit jedem Set passiert, dann kannst du dein altes Deck zwar noch spielen, aber nicht mehr benutzen, weil es halt nicht mehr gut genug ist, zumindest nicht mehr competitive. Mhm. Und bei Magic gibt's halt immerhin noch verschiedene Formate, was das Spiel natürlich an sich erstmal für Einsteiger komplexer macht, aber interessanter, weil man halt die ganzen alten Karten noch irgendwo benutzen kann und wo sie halt noch sinnvoll sind. Und wenn das jetzt halt auch mit Magic passiert, muss ich sagen, verliert Magic für mich halt sehr, sehr viel an dem, was Magic halt für mich ausmacht. Und das ist halt einfach ein kontinuierlich gut durchdachtes Spiel im Sinne von guten Mechaniken, guten Regeln und halt viel, viel, viel Spaß, was das halt mit sich bringt. Hm. Und ich weiß, dass es schwer ist, als R&D-Team da zu sagen, alles klar, wir müssen gucken, dass einerseits die Leute, die sowieso Kernspieler sind, weiterhin bedient werden und das Spiel Balance behält. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass es aber auch neuartig und schön ist, sodass jedes Set für sich steht und interessant ist. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, macht mal bitte weniger Secret Lair oder nehmt das Geld, was ihr mit Secret Lair verdient, und investiert es halt bitte dahin. Und wenn ihr zu wenig Menschen habt, stellt mehr Leute ein. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr euer Kernspiel auf die Reihe bekommt. Und das ist halt nur, wenn eine super Balance zwischen mit dem Spiel entsteht und Innovation trotzdem noch da ist. Es muss ja nicht dann so ein Set sein, wo du so gar keinen Bock drauf hast. Aber das ist halt auch nicht meine Aufgabe und ich bin ja auch nicht der Leiter eines Multimillionen-Unternehmens. Deswegen, ja, es guckt mal, dass ihr euer Kernspiel auf die Reihe bekommt.
Ja, das stimmt. Wobei ich da vielleicht noch sagen würde, ich glaube, das sind tatsächlich verschiedene Sektoren. Also ich glaube, die Leute, die sich überlegen, mit Secret Lair und was für eine Karte man da irgendwie reinbringt, ich glaube, das ist ein deutlich einfacher Job und es wird von anderen Leuten gemacht, als die gerade am neuen Hauptset arbeiten.
Ja, nichtsdestotrotz werden ja dafür Ressourcen aufgewandt.
Klar,
also
natürlich.
Geld, Personal. Und wenn diese Ressourcen dieses Personal vielleicht auch dafür sorgen könnte, dass das Kernspiel besser wird. Mhm. Oder sie sagen, hey, wir müssen so und so viel abklemmen von unserem Kernteam, um Bürofläche zu haben für die anderen. Keine Ahnung, ne? Das sind ja so Sachen, die beschränken dich halt einfach. Es ist ja nicht nur mal leider nicht so, nur weil das viel Geld abwirft, heißt das gleichzeitig, dass dann auch das Kernspiel unbedingt besser wird. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass du einfach wirklich in der Bürofläche nicht genug Platz hast und der nächste Schritt, den du gehen würdest, würde so wieder so viel mehr Geld kosten, dass er sich erstmal nicht lohnt. Und dann gehen natürlich Ressourcen für etwas drauf, was du gar nicht die du eigentlich besser woanders investieren könntest. Aber ich denke halt, da sind halt viele, viele Leute hinter, die allein die Aktionäre, die halt Geld sehen wollen. Klar, ist ja auch logisch, es muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Und da halt kurzfristig leider, meiner Meinung nach, mit Secret Lair Geld verdienen wollen. Und das ist dann etwas, wo ich denke, Secret Lair schön und gut, aber guck, dass alles auf einem hohen Qualitätslevel liegt, sonst rutscht ihr nachher für mich in eine Sparte, wo ich sonst halt Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon einordnen würde.
Ja.
Das wäre halt schade.
Ja, das auf jeden Fall. Also, vielleicht auch noch mal kurz zu den Ergebnissen. Tatsächlich hat hier die Mehrheit, also bei fast 60%, für Balance quasi gestimmt. Und dann die anderen 40% dementsprechend bei Innovation. Ist natürlich auch sehr geschuldet der aktuellen Situation mit Companions. Ich glaube, wenn die Frage gestellt werden würde also zu Zeiten von, weiß nicht, War of the Spark oder Ravnica, Allegiance und sowas, ich glaube, dann würde das halt schon ziemlich das anderes beeinflussen. Ich glaube, viele haben jetzt hier Mark Rosewater unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es halt, dass die Companions schlecht finden und dementsprechend dann Balance wichtiger ist. Wobei ich natürlich den Punkt mit Innovation auch nicht, nicht unterspielen möchte in diesem Fall. Denn so broken wie sowas wie Companions ist, oder wie auch davor, vielleicht sowas wie Phyrexian Manor oder Storm oder andere Mechaniken, über die man sich seit Jahren irgendwie aufregt, oder Dredge, solche Sachen sind halt irgendwie wichtig, um auch Magic irgendwie am Leben zu halten. Und ich finde das, also ich bin mal gespannt wirklich, ob diese Umfragen in Zukunft irgendwelche anderen Auswirkungen haben werden. Wenn ja, in welcher Form? Ob sie jetzt halt wirklich sagen, okay, wir wollen neue Mechaniken nicht so krass pushen. Und vielleicht gehen sie ja dann eher in eine Richtung, wie Oko für die Food-Mechanik war. Von wegen, dass eine Karte von dieser ganzen Mechanik-Cycle quasi sehr, sehr stark war und quasi die eine Karte muss dann nur gebannt werden, aber die Mechanik an sich ist so in Ordnung. Wobei es bei Companions ja mehr so ist, dass es die Grundmechanik und die Grundannahme, im optimalen Fall eine zusätzliche Karte in der Hand zu haben, immer Zugriff auf ein Kernpiece deines Decks zurückzugreifen, dass das halt dann so ein bisschen sich mehr ausbalanciert in gewisser Weise. Dann noch vielleicht ganz kurz, damit wir noch zu den anderen Themen kommen, zum Thema, welches standardlegale Set oder auf welches Format sollte jedes standardlegale Set Einfluss haben? Und dann haben wir natürlich hier die Auflistung zwischen Vintage, Legacy, Modern, Pioneer und Standard. Wobei ich Standard fast schon rausnehmen will, weil natürlich hat das neue Standard-Set Einfluss auf Standard. Aber was glaubst du denn, wäre denn bei dir auf, sagen wir mal, Platz 2 der Liste? Was müsste man denn quasi noch unbedingt mittesten?
Also man muss eigentlich, und ich finde, um das vielleicht schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, das spiegelt auch das Ergebnis wieder, man muss einfach auf alle Formate, die angeboten werden, achten. Also man kann nicht sagen, ich nehme irgendwas raus. Man muss auf alles achten. Ein Standard-Set soll mit meinem Main-Fokus auf Standard und Pioneer meines Erachtens haben und dann aber auch noch mit einem zweiten Blick auf jeden Fall auf alle anderen Eternal-Formate, damit halt nicht sowas passiert wie mit, wir bringen Lutri raus und bevor er rauskommt, wird er schon direkt in Commander gebannt. Also sowas darf eigentlich nicht passieren. Es ist natürlich ein Riesenkartenspiel und da den Überblick zu behalten ist recht schwierig. Aber ich finde, jedes Set hat durchaus, also jedes Format hat durchaus seine Daseinsberechtigung und sollte auch dann dementsprechend behandelt werden. Also ja.
Also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich würde das Balancing oder wie du Balancing priorisierst, würde ich auf jeden Fall von der Beliebtheit und von dem ausmachen, was du mit dem Format vorhast. Deswegen hätte jetzt zum Beispiel ja, sowas wie Modern Pioneer von mir definitiv Vorrang vor Legacy und Vintage. Ich meine, ne, so ein paar Sachen wie bei den Companions oder auch bei Underworld Breach, das wären so Punkte gewesen, wo ich sagen könnte, okay, nur wenn man die Karte liest, kann man sich schon denken, dass das in älteren Formaten für Chaos sorgt. Und dann würde man auf jeden Fall noch mal, oder dann würde ich, wenn ich in der Situation wäre, vielleicht auch schon denken, hm, wollen wir da vielleicht nicht doch irgendwie eine Regelung finden, dass das irgendwie nicht die Formate komplett zerstört. Aber ich finde tatsächlich, dass man, also allein ein Format einigermaßen in Balance zu halten, ist schon ein sehr, sehr harter Auftakt. Ja. Und ich glaube nicht, dass
viel,
du...
Man muss halt viel im Blick halten. Ne?
Genau, und du musst halt, glaube ich, dich irgendwo entscheiden, welche Formate runterfallen. Und auf der anderen Seite hieß es, glaube ich, noch vor einer Handvoll Jahren oder Monaten, dass das Beste, was Legacy und Vintage passieren konnte, ist, dass Wizards of the Coast die in Ruhe lässt, im Gegensatz zu Modern, wo sie immer versuchen, mit Bans und Entbannungen das irgendwie zu balancen. Und das war immer dann was, wo immer so als Spaß gesagt wurde, so von wegen, ja, Legacy ist denen egal, deswegen ist gut, wir machen nur unser eigenes Ding und das reguliert sich schon von selbst. Aber ja, klar, natürlich sowas wie, was jetzt mit Lurrus passiert und dass man da irgendwie mit Black Lotusen und Lotus Petal und Mishra's Bauble und all den ganzen Free Artifacts da quasi sich immer wieder freie Value generiert, das ist natürlich dann was hätte man auf jeden Fall sehen können und hätte man dann auch, ohne dass man jetzt das Format versucht auszubalancieren und zum Beispiel irgendwie in Legacy und Vintage die Macht von Blau so ein bisschen rauszuziehen, das kann man ruhig so lassen, wie es ist. Man muss da jetzt nicht weiter irgendwie herumdoktoren. Aber in neuen Sets, wenn es auch so offensichtlich ist, ja, hätte man es da vielleicht dann tatsächlich auch ja, reinnehmen können. Vielleicht auch noch interessant in diesem Paket mitgenannt. Es wurde angekündigt, dass am 18.05. eine neue BNR-Announcement quasi kommt und das wird Einfluss haben auf Vintage, Legacy und Brawl, was ich sehr interessant finde.
Ja, es hört sich für mich halt auf jeden Fall nach Companion-Bann an.
Ja, und wir haben jetzt auch quasi die Bestätigung bekommen, dass man auch in Vintage nicht davor zurückschreckt, dass man Companions auch bannt, denn Restricted also wenn man
bringt nicht viel,
ne? Das ist halt kompletter Quatsch. Gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir noch zu unserem letzten Segment für heute und zwar drei sehr gute Budget-Decks für Standard. Möchtest du da direkt mal auf das erste quasi eingehen, was wir uns hier
ausgesucht haben? Ja, sehr gerne. Wir haben uns auch ein bisschen in letzter Zeit mit Standard beschäftigt, offensichtlich. Mhm. Und ja, ein sehr, sehr gutes Standard-Deck sowohl für Paper als auch für Arena ist Jeskai Cycling, ein Deck, was natürlich für viel Mut und Unmut sorgt. Denn es ist nicht nur im Standard, also im Constructed gut, sondern auch im Limited eine Mechanik, mit der man sehr weit kommen kann. Mhm. Ganz kurz vielleicht auf das Deck eingegangen. Klar, man spielt einmal den Lurrus. Der ist da wahrscheinlich die teuerste Karte in dem Deck.
Aber braucht man ja nur einmal, ja, so, ne?
Genau, einmal im Sideboard, damit man ihn halt hat. Mhm. Und ansonsten sind das halt eigentlich hauptsächlich Uncommons und Commons. Und das ist auch der Grund, warum ein gutes Arena-Deck vor allen Dingen auch ist. Denn ja, ich möchte gar nicht zu sehr, die Decks sind alle verlinkt in der Videobeschreibung, beziehungsweise im Podcast-Feed. Und ja. Wie gesagt, möchte ich zu sehr drauf eingehen, die Mechanik dahinter ist einfach, du schmeißt ein paar günstige Kreaturen aufs Feld, cyclest deine Handkarten, bis diese günstigen Kreaturen total stark sind, machst Schaden, sodass der Gegner vielleicht bei 10 ist und am Ende hast du noch einen Zenith-Flare, der für 4 Mana x Schaden macht und du kriegst x Leben, wobei x Anzahl der Cycling-Karten im Friedhof ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die Karte, warum das Deck überhaupt erst Constructed super gut ist, ja. Weil es halt nicht nur diesen super guten Aggro-Start hat durch den Fox, der einfach eine 1-1-Marke jedes Mal bekommt, wenn du cycles, und die vielen 1-Mana-Cycle-Karten, sondern halt auch noch wirklich einen Finisher am Schluss hast, um wenn der Gegner sich aufgebaut hat und stabilisiert hat, hey, jetzt schieße ich dir einfach noch mal so und so viel Schaden ins Gesicht und du bist tot. Mhm. Und das ist eigentlich die komplette Strategie des Decks. Man kann natürlich das Ganze hier mit Shocklands spielen, kann man aber auch erstmal Tablands nehmen und die dann langsam aufbauen. Also das Deck ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig zu haben. 70, 80 Euro. Und wie gesagt, wenn man das halt erstmal günstiger haben will und man könnte es theoretisch auch ohne Luros spielen, wenn man möchte und ohne die Shocklands, und dann bist du vielleicht bei 10, 20 Euro. Mhm. Und wenn du Glück hast und irgendjemand macht in deinem LGS demnächst, wenn es denn möglich ist, ein Display auf oder zwei, und dann schenkt dir der vielleicht sogar die eine oder andere Common und Uncommon davon, und dann hast du das Deck fast schon so zusammen. Also ein sehr gutes Tier, mindestens Tier 2, wenn nicht sogar besser Deck, für sehr wenig Wildcards und sehr wenig Euros.
Genau, also das vor allen Dingen Jeskai Cycling. Während man schon mal Arena in den letzten paar Wochen gespielt hat, dann wird einem das Deck auf jeden Fall aufgefallen sein. Und ich finde es halt auch so interessant, selbst die in Anführungszeichen Top-Tier-Variante, zumindest mit den Sacred Foundry Shocklands, also dass man primär Boros quasi ist, ohne noch, dass man Hollowed Fountain und Steam, wenn es reinpackt, für das komplette Jeskai-Set.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass die Deckliste hier ist sogar eigentlich komplett Boros. Da sind zwar Jeskai-Karten drin, also blaue Karten drin, aber die benutzt man tatsächlich nur für den Cycle-1-Effekt.
Genau, und
das war's.
Darüber hinaus, kann man sogar noch so günstig werden wie fast 40 Euro, wenn man sich die sogar noch spart und dann auf 19, also auf 9 Mountains und 10 Plains geht. Und selbst das Deck funktioniert ziemlich gut, weil halt das Hauptstück, also das Set aus Flourishing Fox, Dennis Healer, Dennis Stinger, Valiant Rescuer, plus ein Haufen Cycling-Karten und halt eben die Zenith Flares, sind alles Commons und Uncommons. Ein Luris muss natürlich dann auch auf jeden Fall mit rein, einfach nur, damit man im Zweifel, falls einem der Flourishing Fox irgendwie verloren geht, den eben aus dem Friedhof wieder spielen kann und dann weiter cyclen kann. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, wie ich finde, sehr cooles Deck, und mich freut es auch tatsächlich, dass diese Limited-Strategie, also aus dem Draft die Strategie, sich jetzt auch gefunden hat im Standard und auch da tatsächlich für Erfolge sorgt. Ein Deck, wovon vielleicht der eine oder andere die Schnauze voll hat, aber auch sich viele Leute ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist tatsächlich Mono Red Aggro. Und ich finde es interessant, wie sich das Deck im Moment entwickelt hat. Wir haben immer noch die Kernstrategie, die viel funktioniert über Embercleave, also die quasi nahezu unverändert ist mit also es ist ein bisschen noch weniger auf Spells, dann werden dafür dann Tin Street Dodger quasi verwendet, und dann hat man dann nur noch 4 Light Up the Stage für Embercleave neben den ganzen Kreaturen. Also die Strategie funktioniert immer noch mit kleinen Anpassungen, falls ihr da euer Mono-Red-Deck habt, immer noch ohne Probleme. Ich spiele es selbst auch noch und überrenne ziemlich, ziemlich viele Decks ziemlich consistently, und das hat mich auf jeden Fall auch überrascht. Eine andere Richtung, die man gehen kann, ist mit Obosh, The Prey Piercer, der ja dann dein Deck nur auf ungerade Mana-Kosten quasi aufteilt, und dort ist man dann ein bisschen eher auf dem, Cavalcade of Calamity Plan. Oder was ich auch sehr interessant finde, Heraldic Banner, was alle Kreaturen von einer gewissen Farbe +1/+0 gibt. Und dann halt ganz viele One-Drops mit Fervent Champion, Grim Initiate, Scorch Spitter, Tin Street Dodger, natürlich dann Anax, Bonecrusher Giant und Phoenix of Ash. Das ist quasi das Kreaturenpaket neben Obosh. Und dazu halt entweder Heraldic Banner oder hier Cavalcade of Calamity. Und das funktioniert tatsächlich ebenfalls ziemlich gut. Also auch da, dieses Set kostet hier gerade so irgendwas um die 30 bis 40 Euro. Tatsächlich die teuersten Karten sind dann sowas wie Fervent Champion oder halt Bonecrusher Giant, aber die waren ja gerade in dem Challenger-Deck mit drin. Also da tatsächlich auch eine sehr gute Möglichkeit, ohne Ember Cleaves quasi auszukommen. Und wie ist denn deine Meinung zu Mono Red? Spielst du es noch oder hast du die Schnauze voll vom letzten Standard?
Na, tatsächlich bin ich ja momentan nicht so eine große Standard-Fan. Constructed, weil irgendwie, weiß nicht, ist irgendwie nicht momentan nicht mein Meta. Und da ist es so, das ist so ein Moment, wo ich wieder so ein Mono-Red-Deck auspacke. Also muss ich ehrlich sagen, zurzeit spiele ich viel Mono-Red und Constructed, was einfach daran liegt, dass ich die anderen Strategien einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist nicht so ganz mein Playstyle.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das Ganze dann so ein bisschen nervig ist. Auf jeden Fall zwei Archetypen von Mono Red, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sind auch natürlich verlinkt Einmal quasi mit der Embercleave-Variante und einmal mit einer Heraldic-Banner-Strategie. Und dann ein Deck, worüber ich mich sehr, sehr freue, dass ich das gefunden habe, habe ich über Reddit, hat es, glaube ich, jemand im Arena-Subreddit geschrieben. Und zwar Mono-White Enchantments, dort wieder mit dem Commander Lyris of the Dream Den. Und dann einem Kreaturenpaket von Allside of Life's Bounty, Ginger Brute und Healer's Hawk. Dann 8 Protection Spells mit God's Willing und Karamitra's Blessing. Und der Rest sind Enchantments wie zum Beispiel Glaring Aegis, Sentinel's Eyes, Solid Footing, All That Glitters und Sentinel's Mark. Das ist tatsächlich sehr interessant. Sowohl Glaring Aegis gibt ein +1/+3 und Sentinel's Mark +1/+2, was die Toughness mehr boostet als die Power. Und man denkt sich so vielleicht, bei einem Aggro-Deck macht das denn so viel Sinn? Ja, denn wir haben ja auch noch Solid Footing, eine neue Aura aus Ikoria, die der Kreatur +1/+1 gibt. Und wenn diese Kreatur Vigilance hat, macht sie Schaden mehr durch ihre Toughness anstatt ihrer Power. Also das dann kombiniert, also ein Glaring Aegis mit einem Sentinel's Eye und dann Solid Footing, was ja auch noch Flash hat dazu. Also kann auch sehr schöne Probleme dann sorgen in der Damage-Phase eures Combat Steps. Ist tatsächlich ein sehr zu schwierig zu handelndes Paket für den Gegner. Und dann hast du halt noch diese ganzen Geschichten mit Lyris, dass es gibt verschiedene Möglichkeiten, das auszunutzen. Zum einen natürlich, dass du deine Kreaturen, sollten sie mal removed werden, wenn du kein Protection-Spell da hast, removed werden, kannst du sie quasi wieder aus dem Friedhof spielen. Dann gibt es noch einen ganz netten, wo du den Gegner quasi komplett aus dem Spiel auslocken kannst mit Allside of Life's Bounty, den du ja für einen Mana opfern kannst, deinem Kreatur Schutz gibst und den dann am deinem selben Zug, also in deinem Zug dann wieder mit Lyris spielen kannst. So kannst du quasi deine Kreaturen immer schützen, sobald du genug Mana hast. Und das ist tatsächlich ein Deck, das habe ich jetzt die letzten Tage gespielt und es macht unfassbar viel Spaß. Deine Kreaturen haben fast aus Versehen noch Lifelink sehr oft dabei. Das heißt, andere Aggro-Decks haben Probleme, mit dir mitzuhalten. Und für die meisten Ramp und Midrange-Strategien. Da funktioniert halt mit den ganzen Protection-Spells leider das Removen nicht so gut. Und Control-Decks, da schlüpft das Deck so ein bisschen drunter, weil wir ausschließlich nur One-Drops spielen. Und es ist auf jeden Fall ein Deck, was ich euch mal raten würde, auszuprobieren. Es ist wirklich ziemlich günstig. Ich glaube, es braucht wirklich nur für Lyris eine Rare-Wildcard. Und wenn man will, noch für Castle Ardenvales und halt dann für Sideboard, aber da kann man ja bei Arena auch drauf verzichten im Zweifel. Und ja, das sind so drei Decks, wo wir vielleicht denken, vielleicht seid ihr auch momentan ein bisschen gefrustet. Wir hatten ja auch schon letzte Woche, glaube ich, darüber geredet, dass Ramp und Big Mana Strategien ziemlich, ziemlich gut funktionieren momentan im Standard. Und hier haben wir jetzt mal quasi drei verschiedene Varianten, wie ihr euch dem Ganzen stellen könnt. Welches hast du denn was du selbst noch nicht ausprobiert hattest aus den drei Decks, oder?
Du, nach dem Podcast werde ich das Mono-White-Deck direkt testen.
Ja, es hat vor allen Dingen auch so ein bisschen was von meinem Lieblingsdeck aus Zeit, natürlich Feather, dadurch, dass du halt diese Protection-Spells immer offen hältst. Also es spielt sich relativ ähnlich. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und Jeskai Cycling natürlich. Ich bin wirklich gespannt, was es da für Kontermechanismen gibt. Ich meine, was machst du, wenn du gegen ein Cycling-Deck quasi angepärt wirst? Also da gibt's ja eigentlich nicht
viel, ich hab festgestellt, ich boarde da tatsächlich die Counterspells rein, um einfach das Zenit am Ende zu countern. Weil ich schaff's meistens, mich auf 5-6 Leben zu stabilisieren. Dann habe ich meine Kreaturen draußen und er kann halt nicht mehr viel machen, weil er gewinnt halt sonst nur über die Kreaturen, wenn du die das Zenit halt countern kannst.
Ja, gut.
Und ansonsten musst du halt schneller sein.
Ja, das stimmt. Und gerade Zenit ist ja einer der wenigen Sachen, die man tatsächlich dann auch countern kann von Cycling. Das Cycling selbst ist ja eine Ability, leider. Oder was heißt leider, aber ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. wenn ihr das ein oder andere Deck mal ausgetestet habt, dann lasst es uns gerne wissen, wie euch das gefällt. Und habt ihr andere Ideen für Budget-Strategien? Findet ihr, Budget sollte immer eine, vielleicht das ist nur eine Frage an dich, findest du, sollte immer solide Budget-Optionen in einem Format geben? Oder ist das eher so ein
nice-to-have? Also ich finde, da sollte nicht der Kernfokus drauf gelegt werden. Da gibt es momentan andere größere Baustellen. Aber es ist auf jeden Fall immer eine nette Nebengeschichte, dass man halt sagt, dass es halt sowas gibt. Also ich kann mir halt gut vorstellen, so ein Deck auch einfach mal für Standard zu basteln. Gerade mit Lurus kannst du dir echt viele, mit einem Lurus kannst du echt viele verschiedene Decks machen, zum Beispiel jetzt mit dem Cycling oder das Mono White. Und damit hast du schon den größten Kostenpunkt direkt gesplittet. Und gerade so ein Lurus kann man auch schnell mal von einem Deck ins andere packen. Mhm. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm wie vier Karten. Und das finde ich auf jeden Fall jetzt so gesehen ziemlich cool. Also es gibt keinen cooleren Moment für mich eigentlich, gerade als in Papier in LGS zu gehen und FNM zu spielen und meine ganzen Budget beziehungsweise günstigen Standarddecks auszupacken, dass man wirklich jetzt mal die Möglichkeit hat, drei verschiedene hier zu spielen, die alle aber eigentlich solide sind, finde ich halt super cool. Also das ist schon echt nice.
Ja, definitiv. Ich kann es kaum erwarten, da mal wieder in LGS zu gehen, wenn es denn irgendwann mal soweit ist und es wieder sicher ist, dann auf jeden Fall eine coole Option, wenn man da so ein bisschen auch, gerade für neuere Spiele, die dann vielleicht von Arena zum ersten Mal in so einem Local Game Store sind, und dann kann man aber sagen, hier für, entweder halt, wenn das Challenger-Deck noch da ist, hol dir das Mono-Red-Challenger-Deck, das kannst du noch spielen. Du kannst hier Jeskai Cycling bauen, hast du ein bisschen was anderes, außer einfach nur in-your-face attackieren mit Kreaturen. Oder eben, wenn man so ein bisschen Combo-Eska quasi spielt mit den Mono-White-Enchantments. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass es da die Option gibt, weil es hat sich zwischenzeitlich nicht so wirklich angefühlt, als ob dieses Standard ein günstiges Standard werden könnte. Alles klar, aber ich glaube, das bringt uns auch schon ans Ende von dieser Woche Radio Ravnica. Hier wieder der kurze Vermerk an unseren Sponsor der heutigen Folge, und zwar tokens4mtg.com. Wenn ihr auf der Suche seid nach einzigartigen Tokens für eure Decks, dann schaut da mal vorbei, und beim Checkout könnt ihr mit dem Code RadioRavnica1 ein Manga-Kraken-Token und mit RadioRavnica2 ein Toon-Kraken-Token bekommen. Das Ganze zeitlich exklusiv, nur über einen Code, wie wir ihn haben. Vielen Dank an tokens4mtg.com für das Sponsoring, und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Lasst uns an eurer Meinung teilhaben in den Kommentaren, über Twitter, über alle anderen Social Media Links, die wir in den Beschreibungen haben. Und ja, bis zur nächsten Woche. Haut rein. Bis dann. Ciao.
Ciao.